Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Im Laufe der letzten Jahre habe ich auf diesem Kanal über zahlreiche Kriminalfälle gesprochen. Immer wieder haben wir dabei in die Abgründe der Menschheit geblickt und ein Bild davon bekommen, wie grausam manche Menschen sein können. Auch über Serienmörder haben wir schon mehrfach gesprochen. Aber heute sprechen wir über Israel Keyes. Dieser Mann ist einer der kaltblütigsten Mörder, von dem ich je gelesen habe. Bei seinen Taten und seiner skrupellosen Art gefriert einem das Blut in den Adern. Ein Mann, der die Leiche von einem jungen Mädchen so präpariert, dass ihre Eltern denken, dass sie noch am Leben ist. Ein Mann, der lachend mit Polizisten zusammensitzt und stolz über seine Taten erzählt. Ein Mann, der selbst eine kleine Familie hat, aber gleichzeitig grausam und gefühllos handelt. Ein Mann mit dem Namen Israel Keyes. Israel Keyes wurde am 7. Januar 1978 in Cove in Utah geboren. Der kleine Ortsteil hat damals wie heute gerade einmal 500 Einwohner. Er war das zweite von insgesamt 10 Kindern. Seine Eltern Heidi und John Jeffrey Keyes bevorzugten das abgelegene Leben und ihre Kinder hatten neben den eigenen Geschwistern größtenteils keine weiteren Freunde. Die Familie lebte nach dem mormonischen Glauben und war sehr religiös. Heidi und John war es sehr wichtig, dass ihre Kinder ebenfalls mormonisch erzogen wurden, weswegen sie zu Hause unterrichteten. Doch als Israel 5 Jahre alt war, wendeten seine Eltern sich von ihrer Religion ab und zogen mit ihren Kindern nach Colville in Washington. Mit knapp 4000 Einwohnern war diese Kleinstadt aber nur bedingt größer als Cove. In Colville lebte die 12-köpfige Familie in einer einsamen Hütte mitten im Wald. Das Haus besaß nur ein einziges großes Zimmer und verfügte weder über fließendes Wasser noch über Strom. Heidi und John war es weiterhin wichtig, dass ihre Familie unter sich und unter Gleichgläubigen blieb. Während sie dem mormonischen Glauben abgeschworen hatten, lebten sie weiterhin streng christlich und schlossen sich daher bald darauf der Kirchengemeinschaft die Arche an. Diese Gemeinschaft verfolgte neben ihren christlichen auch antisemitische und rassistische Ansichten. Ihre erste richtige Freundschaft schloss die Familie mit Chevy Kehoe und seiner Familie. Vielleicht sagt euch der Name bereits etwas. Denn Chevy wurde später wegen des dreifachen Mordes an William Miller und seiner Familie zur Todesstrafe verurteilt. Israel war seit seiner frühesten Kindheit von der Jagd begeistert und liebte es, Tiere zu quälen. Diese Eigenschaft ist bekannt dafür, ein erstes Anzeichen eines anormalen Verhaltens zu sein. Schon als Israel noch ein Kind war, trug er immer eine Pistole mit sich herum. Als er 14 wurde, schenkte ihm sein Großvater einen Revolver Kaliber 38, den Israel mit seinem ersten selbstgebauten Schalldämpfer ausstattete. Von da an beging er erste kleinere Delikte. Er brach gemeinsam mit einem Freund in benachbarte Häuser und ließ wertvolle oder nützliche Dinge mitgehen. Außerdem tötete er immer mehr Haustiere. Später sagte Israel zu dieser Phase in seinem Leben: Seit ich 14 bin, weiß ich, dass es Dinge gibt, die ich für normal und in Ordnung halte, die aber niemand sonst für normal und in Ordnung zu halten scheint. Im Alter von 18 bis 20 Jahren, irgendwann zwischen 1996 und 98, beging er sein erstes schlimmeres Verbrechen. Er missbrauchte ein junges Mädchen in Oregon sexuell, nachdem er sie von einer Wandergruppe entführt hatte. Eigentlich hatte er vorgehabt, sie zu töten, aber laut ihm habe sie so lange gefleht und gebettelt, es nicht zu tun, bis er sie gehen ließ. Er sagte später, dass er damals einfach noch zu schüchtern war. Mit 20 trat Israel der Armee bei. Er diente in Fort Lewis, Ägypten und Fort Hood. Während dieser Zeit wurde er als gewissenhaft beschrieben. Er habe immer einen sehr guten Dienst geleistet, aber unter einem Alkoholproblem gelitten. Im Jahr 2000 ist er nach dem Ableisten seines Dienstes ehrenhaft entlassen worden. Zu diesem Zeitpunkt schwor er auch dem christlichen Glauben ab und bezeichnete sich zunächst als atheistisch, bis er ein paar Jahre später das Interesse am Satanismus für sich entdeckte. Kurz nachdem er die Armee verließ, lernte Israel eine Frau kennen und bekam mit ihr ein Jahr später eine gemeinsame Tochter. Laut eigener Aussagen hat Israel Keyes seinen ersten Mord im Jahr 2001 begangen, während er in Near Bay in Washington lebte. Bis heute ist unbekannt, wer das Opfer war. Israel sagte nur, dass Near Bay eine langweilige Stadt sei und dass er anschließend wusste, dass es schwer sein würde, diesem Gefühl zu widerstehen. Des Weiteren gab Israel an, ebenfalls in Washington ein Paar ermordet und anschließend in einem Tal vergraben zu haben. Insgesamt habe er laut eigenen Aussagen zwischen 2001 und 2007 4 Menschen getötet. Allerdings gab er den Ermittlern nicht genügend Infos, um diese Aussagen hinreichend zu überprüfen. Im Jahr 2007 zog Israel nach Anchorage in Alaska und eröffnete dort Keys Construction, wo er von dort an als Bauunternehmer arbeitete. Von anderen wurde er als höflich, aber ruhig und zurückgezogen beschrieben. Von Alaska aus flog Israel in verschiedene Staaten, um dort Straftaten begehen zu können. Dazu zählten Delikte wie Raub- oder Banküberfälle, aber auch Morde. Alle von Israels Taten waren akribisch durchgeplant. Um keine Spuren auf sich zu lenken, beging er laut eigener Aussagen in jeder Stadt nur einen einzigen Mord, nahm die SIM-Karte aus seinem Handy und zahlte ausschließlich bar. Israel vergrub an zahlreichen Orten seine sogenannten Murderbags. Dabei handelte es sich um Taschen oder Eimer, in denen er Waffen, Schaufeln oder Munition platzierte. Israel gab an, im April 2009 eine Frau an der Ostküste entführt zu haben. Anschließend habe er sie über Staatsgrenzen hinweg bis nach Upstate in New York gebracht und dort getötet und vergraben. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Frau um die 49-jährige Deborah Feldman handelt. Zur gleichen Zeit raubte Israel außerdem eine Bank in New York aus. Im Juni 2011 flog Israel von Alaska nach Chicago, mietete dort ein Auto und fuhr knapp 1500 Kilometer bis hin nach Essex in Vermont. Denn dort hatte er eine seiner Murderbags vergraben. Mit dem Inhalt der Tasche bewaffnet brach er dort in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni in das Haus von Bill und Lorraine Currier ein. Zunächst kappte Israel die Telefonleitung des Paares. Dann inspizierte er die Räume und überfiel die beiden, während sie in ihrem Bett schliefen. Er fesselte sie und nahm sie mit zu einem verlassenen Bauernhaus. Zunächst versuchte er, ihre Handys zu verwenden. Doch diese Idee verwarf er schnell, als er bemerkte, dass die Telefone nicht über eine SMS-Funktion verfügten. Als er kurz darauf Bill in den Keller bringen wollte, versuchte Lorraine zu fliehen. Doch Israel holte sie schnell wieder ein. Nur kurz darauf versuchte auch Bill wegzurennen. Israel wurde wütend, da sein Plan nicht aufging, weswegen er Bill erschoss. Lorraine vergewaltigte er und erwürgte sie anschließend. Die beiden Leichen vergrub er im Keller des Hauses unter den Trümmern, die sich dort befanden. Sein eigentlicher Plan war es, irgendwann zurückzukehren und das Haus niederzubrennen. Doch ein Bauunternehmer kam ihm zuvor und das Gebäude wurde im Oktober des Jahres abgerissen. Der Schutt und somit auch die Leichen von Bill und Lorraine wurden zu einer Mülldeponie gebracht. Davon, dass Israel Keys diese Tat begangen hatte, erfuhr man erst Jahre später durch sein Geständnis. Die Leichen des Paares konnten allerdings bis heute nicht gefunden werden. Wie viele Menschen Israel Keys genau getötet hat, weiß man nicht. Er selbst gab an, dass es unter 12 seien. Ermittler gehen derzeit von 11 Morden aus. Sein größtes Vorbild war immer Ted Bundy. Und hätte man Israel nicht aufhalten können, wäre er vermutlich an die Opferzahl seines Idols herangekommen. Samantha König sollte Israel Keys letztes Opfer werden. Ihr Mord wurde ihm zum Verhängnis. Anfang 2012 hatte Israel 4 verschiedene Orte ausspioniert, um einen passenden für einen Überfall ausfindig zu machen. Seine Entscheidung fiel letztendlich auf einen abgelegenen Kaffeestand in seiner Heimatstadt Anchorage. An diesem Stand arbeitete zu dieser Zeit die 18-jährige Samantha König. Sie hatte den Job erst seit einem Monat, aber war in der kurzen Zeit bereits zu der beliebtesten Mitarbeiterin geworden. Mit ihrer herzlichen und freundlichen Art erweichte sie selbst im kalten Alaska die Herzen der meisten Kunden. Am Abend des 1. Februars war es soweit. Der Überfall musste an diesem Tag stattfinden, da Israel eine Kreuzfahrt von Louisiana nach Mexiko gebucht hatte, die am nächsten Tag starten sollte. Er hatte außerdem bereits seit Wochen den Schuppen in seinem Garten mit einer Plane am Boden und 2 Heizstrahlern ausgestattet, sodass er immer bereit sein konnte, falls sich eine Entführung ergab. Um 20 Uhr abends wartete Israel bereits am Kaffeestand und hörte den Polizeifunk ab. Dadurch erfuhr er, dass gerade ein größerer Polizeieinsatz am anderen Ende der Stadt war. Damit war es der perfekte Zeitpunkt, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Israel setzte sich eine Skimaske auf und machte sich mit einer Pistole bewaffnet auf den Weg hinüber zum Kaffeestand. Sein eigentlicher Plan war es, den Stand nur auszurauben. Doch als er sah, dass Samantha an diesem Abend ganz alleine arbeitete, änderten sich seine Absichten. Israel bestellte einen Kaffee. Als Samantha ihm den Becher übergeben wollte, zog er seine Waffe und bedrohte sie. Er sagte ihr, dass sie das Licht ausmachen solle. Sie folgte seinen Forderungen und als sie das getan hatte, kletterte er durch das Fenster in den Stand. Er zwang Samantha, sich hinzuknien und fesselte sie mit Kabelbindern. Als die 18-Jährige sagte, dass ihr Vater jeden Moment da wäre, um sie abzuholen, zögerte er kurz, entschloss sich aber letztendlich dazu, sie trotzdem mitzunehmen und drängte sie zu seinem Auto. Im Auto angekommen, behauptete Israel, dass er sie mitnehmen würde, um Lösegeld zu erpressen. Woraufhin Samantha versuchte zu fliehen. Israel stoppte sie, indem er die Pistole an den Kopf hielt und sagte, dass er sie töten würde, sobald sie das noch einmal versuchen würde. Israel nahm die 18-Jährige mit zu sich nach Hause und sperrte sie in den Schuppen. Nur wenige Meter, im Wohnhaus neben dem Schuppen, lebte er mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter, die nichts von seiner grausamen Tat mitbekam. Israel drohte Samantha damit, sie zu töten, sollte sie Lärm machen. Wenn sie hingegen kooperieren würde, würde er sie bald wieder freilassen. Er drehte das Radio auf, um jegliche Geräusche zu übertönen. Israel hatte von Samantha alle notwendigen Informationen erhalten, um das Auto von Dwayne Tortellini, Samanthas Freund, zu finden und ihre darin liegende EC-Karte stehlen zu können. Noch in der Nacht machte sich Israel auf den Weg zu dem Auto. Als er es gerade aufbrechen wollte, wurde er dabei von Dwayne erwischt. Dieser lief ins Haus, um Hilfe zu rufen. Israel nutzte die Zeit, um die EC-Karte zu nehmen und damit zu fliehen. Im Anschluss fuhr Israel noch einmal zum Kaffeestand zurück, um Samanthas Handy zu holen. Damit textete er Dwayne und gab sich als Samantha aus. Er schrieb, dass sie ein paar Tage bei Freunden bleiben würde und dass Dune bitte ihren Vater darüber in Kenntnis setzen sollte. Israel hatte den Plan gemacht, Lösegeld zu erpressen und dieses Geld sollte auf Samanthas Konto überwiesen werden. Das Geld würde er dann bar abheben. Zu Hause angekommen, trank Israel gemütlich ein Glas Wein und ging anschließend rüber in den Schuppen, wo er Samantha vergewaltigte und anschließend erwürgte. Ihren Körper wickelte er in ein Tuch und stopfte ihn anschließend in einen Schrank. Die Heizgeräte schaltete er ab, wodurch der Schuppen in den nächsten Stunden auf die Außentemperatur abkühlte. In Anchorage war es sehr kalt, weswegen die Hütte nun quasi als Kühlhaus fungierte. Am nächsten Morgen weckte Israel seine Tochter und brachte sie in die Schule. Anschließend fuhr er zum Flughafen, flog nach New Orleans und trat dort seine Kreuzfahrt nach Mexiko an, die er bereits vor Monaten gebucht hatte. Nach der Kreuzfahrt fuhr er nach Texas, raubte dort ein Haus aus und brannte es ab. Im Anschluss raubte er noch eine Bankfiliale aus, fuhr nach Houston und flog von dort aus zurück nach Anchorage. Am 19. Februar war er wieder bei seiner Frau und seiner Tochter. Er holte Samanthas Körper aus dem Schrank und hatte Sex mit ihrer gefrorenen Leiche. Ein paar Tage später wollte er seinen Lösegeldplan umsetzen, weswegen er Samantha schminkte und ihre Augenlider mit einer Angelschnur festnähte, sodass ihre Augen offen standen und sie lebendig aussah. Israel fotografierte Samantha mit einer aktuellen Tageszeitung. Dieses Bild seht ihr jetzt gerade im Video. Wüsste man nicht, dass Samantha auf diesem Bild bereits seit über 2 Wochen tot ist, könnte man wirklich glauben, dass sie noch lebt. Israel schickte eine SMS mit Samanthas Handy an ihren Freund. Darin teilte er ihm mit, dass er in einem Hundepark in der Nähe ein aktuelles Bild von Samantha und die weiteren Anweisungen finden würde. Ihre Familie ging in den Park und glaubte Israel, da das Bild so überzeugend auf sie wirkte. Sie sollten $30.000 auf Samanthas Konto einzahlen, wenn sie sie lebend wiedersehen wollten. Israel wartete ein paar Tage, bis das Geld auf dem Konto eingegangen war. Dann zerstückelte er Samanthas Leiche und warf die Einzelteile in den Matanuska-See in der Nähe von Anchorage. Anfang März flog er nach Las Vegas, mietete dort ein Auto, fuhr nach Arizona und hob an einem Geldautomaten $400 von Samanthas Konto ab. Als er das Geld abhob, war er zwar verkleidet, doch der Überwachungskamera gelang es, seinen gemieteten weißen Ford Focus einzufangen. Leider nicht das Kennzeichen, aber zumindest war nun das Automodell bekannt. 2 Tage später, am 9. März, hob Israel erneut in Texas Geld von Samanthas Konto ab. Das FBI, welches mittlerweile in Samanthas Entführung involviert war, informiert sie daraufhin die Polizei in Texas und wies sie darauf hin, die Augen nach einem weißen Ford Focus offen zu halten. Der Hinweis zeigte bereits kurz darauf Wirkung. Am 13. März bemerkte ein Autobahnpolizist Israels Ford Focus vor einem Motel. Als Israel einstieg und davonfuhr, folgte der Polizist ihm. Glücklicherweise überschritt Israel das Tempolimit, wodurch der Ermittler eine Ausrede hatte, um ihn anzuhalten und seine Daten zu überprüfen. Als er auf dem Führerschein gelesen hatte, dass der Mann aus Anchorage, der Stadt, in der Samantha entführt wurde, stammte, alarmierte er sofort seine Kollegen. Wenig später trafen mehrere Polizisten ein, die Israels Auto überprüften. Im Kofferraum fanden sie neben dem gefärbten Geld seines letzten Banküberfalls eine Maske, Samanthas EC-Karte und eine Pistole. Israel Keys wurde an diesem Tag verhaftet. Man ließ ihn nach Anchorage fliegen, damit er von den Ermittlern vor Ort befragt werden konnte. Zunächst weigerte sich Israel, mit dem Polizisten zu sprechen. Doch am 31. März gestand er schließlich, Samantha entführt und auch getötet zu haben. Er sagte, er würde noch mehr gestehen und auch über seine weiteren Morde auspacken, wenn die Polizei ihm versprechen würde, dass keine der Infos an die Presse gerät. Er wolle nicht, dass seine Tochter von seinen Taten erfährt. Die Ermittler versicherten ihm das und er fing an zu erzählen und gab all die Informationen preis, die ich euch in den ersten Minuten des Videos erzählt habe. Er hat über seine Kindheit erzählt, seine ersten Straftaten und auch seine ersten Morde. Außerdem gab er noch an, dass er nur, wenn unbedingt nötig, von Schusswaffen Gebrauch mache. Er bevorzuge es, seine Opfer strangulieren zu können, weil es ihm Freude bereitet zu sehen, wie sie während des Kampfes das Bewusstsein verlieren. Wegen seiner eigenen Tochter würde er zudem nie Kinder oder Eltern töten. Während des gesamten Geständnisses zeigte Israel Keys keinerlei Reue. Er lachte sogar und alberte mit den Polizisten herum. Es schien ihm Freude zu bereiten, dass die Ermittler die Leichen seiner anderen Opfer nicht finden konnten. Einmal sagte er zu seinen Taten in einem sarkastischen Ton Folgendes: "Oh, jetzt fühle ich mich ja fast schuldig. Mit meinem Geständnis werde ich die Steuerzahler einiges an Geld kosten. Hätte ich mal meinen Mund gehalten." Die Ermittler, die ihn befragt hatten, gaben später zu Protokoll, dass sie Israel als sehr arrogant empfanden. Er wirkte nahezu gelangweilt, als er über die Details seiner Taten sprechen sollte, doch immer wenn er genau auf den Akt des Mordens oder des Entführens eingehen sollte, wirkte er aufgeregt und begeistert. Auf die Frage, warum er die Taten beging, antwortete er nur mit: "Warum nicht?" Israel äußerte abschließend den Wunsch, innerhalb eines Jahres hingerichtet zu werden. Kurz vor seiner Festnahme hatte er noch Zeit mit seiner Mutter und einigen seiner Geschwister verbracht. Sein Vater war bereits Jahre zuvor verstorben. An einem Tag saß er dabei mit seiner Familie und einem Pastor zusammen. Eine seiner Schwestern bat ihn darum, seinen Atheismus abzulegen, woraufhin Keys antwortete: "Ihr wisst nicht, in welche Tiefen der Finsternis ich gegangen bin. Ihr wisst nicht, was ich getan habe." Ein paar Tage nach Israels Geständnis gelang es den Ermittlern, Samanthas Überreste zu finden. Am 23. Mai wurde er im Gericht vorgeführt, um ein Datum für den Prozess festzulegen. Dabei gelang es ihm, sich bei der Anhörung von seinen Fußfesseln zu befreien und über das Geländer in die erste Reihe des Zuschauerbereichs zu springen. Dort wurde er durch einen Taser überwältigt und wieder verhaftet. Später sagte er dazu lachend: "Es ist ja nicht so, dass mein Versuch abzuhauen mich weniger vertrauenswürdig macht. Das war ich ja vorher schließlich auch schon." Nach diesem Ausbruchsversuch galten für seine Unterbringung stark verschärfte Sicherheitsbedingungen. Bei jedem Verlassen der Zelle war er vollständig gefesselt und wurde immer durch zwei Beamte begleitet. Jeden Tag wurden außerdem er und seine Zelle nach Gegenständen oder Waffen abgesucht. Mit diesen Maßnahmen schafften sie es, Israel Keys sicher zu verwahren. Doch am 29. November änderte sich das. An diesem Tag sollte Israel erneut befragt werden. Aber er ging auf keine Fragen ein und wirkte abgelenkt. Nach kurzer Zeit bat er darum, die Befragung zu verschieben. Nur ein paar Tage später, am 2. Dezember, fiel einem der Gefängniswärter Blut am Boden von Zelle 3 auf. Als er die Tür öffnete, fand er Israel Keys leblos in einer großen Blutlache vor. Die Position, in der sich Israel befand, war außergewöhnlich. Er lag mit dem Gesicht nach unten und hatte sich mit einer an einem Bleistift befestigten Rasierklinge die Pulsadern aufgeschnitten. Gleichzeitig hatte er aber auch ein Ende des Bettlakens um seinen Hals und das andere um seine Füße gebunden. Dadurch konnte er sich auf dem Bauch liegend selbst strangulieren und die Strangulation blieb durch die wegkippenden Beine auch dann aufrecht, als er bereits bewusstlos war. Bis heute ist unklar, wie es Israel Keys trotz der sorgfältigen Kontrollen gelang, an den Stift und die Rasierklingen zu gelangen. Für die Ermittler ist sein Selbstmord sehr ärgerlich, da die weiteren Infos über seine Taten und seine Opfer bis heute unbekannt bleiben. Israel hinterließ einen vierseitigen Abschiedsbrief und einen Schreibblock, den man aber zunächst nicht lesen konnte, da er vollständig mit Blut getränkt war. Dem FBI gelang es nach aufwendigen Rekonstruktionsmaßnahmen, einen Teil davon wieder lesbar zu machen. Über seine Opfer sprach er darin allerdings nicht. Stattdessen handelte es sich laut den Ermittlern um eine gruselige Ode an den Mord. Ein Auszug daraus ist beispielsweise: Dein Gesicht umrahmt von dunklen Locken wie ein Porträt. Die Sonne schien durch rote Strähnen. Ich fragte mich, welche Farbe es haben wird und wie glatt es wird, wenn es mit dem Schweiß deines Blutes bedeckt ist. Bei seiner Beerdigung am 8. Dezember 2012 waren lediglich seine Mutter, vier seiner Schwestern und drei Schwager anwesend. Im Jahr 2020 wurde durch das FBI bekannt gegeben, dass man damals nach Israels Tod die Zeichnung von 11 Totenköpfen und einem Pentagramm unter seinem Bett in seiner Zelle fand. Er hatte die Totenköpfe auf weitere Seiten des Schreibblocks gemalt und unter einem von ihnen stand der Satz: Wir sind eins. Das FBI teilte mit, dass sie davon ausgehen, dass die Zahl der Totenköpfe mit der Gesamtzahl seiner Opfer übereinstimmt. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Um den Tätern möglichst wenig Aufmerksamkeit zu geben, mache ich nicht allzu oft Videos zu Serienmördern. Aber von euch kommt immer wieder der Wunsch auf, dass wir auch so etwas auf Insolito thematisieren. Der Fokus wird auch weiterhin auf den Opfern liegen. Doch für solche außergewöhnlichen Verbrechen wie die von Israel Keys wird es immer wieder mal eine Ausnahme geben. Israel Keys ist ein Serienmörder, bei dem der Begriff Psychopath absolut treffend ist. Das Bild von der leblosen Samantha mit aufgenähten Augen werde ich so schnell nicht wieder vergessen können. Ich hoffe sehr, dass man irgendwann auch seine anderen Taten noch aufklären kann, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Was haltet ihr von dem Video und was sagt ihr dazu, dass wir ab und an Videos zu Serienmördern machen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.